Hallöchen, liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast Hotlap, der MotoGP Podcast. Heute sind wir natürlich wieder zu zweit, denn ich habe den Felix an meiner Seite.
Ja, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag an alle, die zuhören.
Ja, wunderbar. Wochen ist es her von unserer letzten Aufnahme.
Auf jeden Fall leider.
Ja, ich bin jetzt gerade mal wirklich am Überlegen, wir gehen jetzt so ein bisschen Freestyle rein, auch von der Aufnahme her. Wollen wir jetzt erstmal über das vergangene Wochenende vom Sachsenring sprechen, oder? Wo wir ja auch live vor Ort waren.
Gerne, gerne. Das war ein wildes Wochenende, kann man sagen. Ich meine, wir sind morgens um 4 Uhr hier bei uns in der Pfalz losgefahren und sind dann gute 4,5 Stunden an das Sachsenring gefahren, samstags, und haben uns dann das Qualifying angeguckt und dann dementsprechend auch das Sprint. Und wir hatten durch einen Freund von uns Karten fürs Paddock bekommen. Und es war auf jeden Fall mal ein Erlebnis, diesen ganzen Rennzirkus mitzunehmen.
Vor allem, darf man auch nicht vergessen, wirklich dieses Wort Paddock. Also wir waren jetzt zum ersten Mal in unserem Leben generell bei der MotoGP. Mhm. Und dann halt gleich wirklich noch in der Boxengasse. Und alleine nur, als wir die Codes gescannt haben und wir durchs Tor durften sozusagen, wirklich drei Minuten später fährt einfach schon Marc Marquez auf seinem Roller an uns vorbei. Unglaublich, wirklich. Also ich weiß nicht, das ist eine komplett andere Welt. Das ist einfach surreal.
Vor allem, mir war das gar nicht so bewusst, so wie nah du an diese ganzen Fahrer und an diese ganzen Stars kommst. So, wir sind Richtung, also das Paddock entlang gelaufen und so links an mir fährt ganz knapp ein hellblauer Roller vorbei. Also hätte ich den Ellenbogen ausgestreckt, ich hätte ihn vom Roller geholt. Und dann denke ich so von hinten, das ist der Marc Marquez. Und so ist es da laufend gewesen. Und das ist schon wirklich mal ein Erlebnis wert, das mal so zu sehen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also jeder, der mal die Chance hat, irgendwie an Paddock-Karten dran zu kommen, es ist halt wirklich ein Erlebnis wert. Also vor allem, klar, es gibt ja noch verschiedene, ne? Also es gibt ja noch welche, da kommst du dann zu den Teams rein oder kannst in irgendwelche VIP-Lounges und so gehen. Also da fühlt man sich schon wirklich gut aufgehoben, da hinten drin im Paddock. Ja. Also das ist schon wirklich klasse. Vor allem,
ja, okay, erzähl du.
Soll ich erzählen? Vor allem, wie nah man auch an den Maschinen und allgemein halt an der Arbeit ist. Ich finde, das ist das, was es ausmacht. Jetzt mal wirklich für mich persönlich zur Seite schieben, ja, wir haben jetzt den und den Fahrer gesehen, aber du bist halt so nah dran an allem. Das ist das, was ich wirklich so richtig klasse dabei finde. Alleine bei der Boxenausfahrt, wo wir gestanden waren. Wirklich, wir hätten unsere Hand ausstrecken können, und die hätten uns die abgefahren. Das ist wirklich unglaublich, wie nah man da rankommt. Also, ja, wirklich. Das ist unbeschreiblich.
Man muss wissen, die Boxenausfahrt am Sachsenring, die geht so leicht bergauf. Und dementsprechend ist quasi die Ausfahrt nach rechts, da ist so eine kleine Mauer. Ja. Die ist ein bisschen höher als die Mauer links. Und wir standen halt an der Mauer links, wo dann die Zäune sind. Und das war, also als die Motorräder da rausgefahren sind, das war so laut. Einem hat es die Ohren rausgeföhnt. Also das war wirklich heftig. Und dann diese Perspektive zu haben, direkt in die erste Kurve, die dann auch später ja Jorge Martin zum Verhängnis wurde, wie die dann da reinsliden, das ist schon, also das ist einfach mit der Geräuschkulisse im Hintergrund einfach ein anderes Level. Wir hatten dann da auch ein bisschen Glück, wo wir über Landestrecke stehen konnten, sagen wir es mal so und lassen so stehen.
Nee. Ja, natürlich. Ja.
Und dementsprechend, also das ist wirklich ein Erlebnis wert, auch wenn wir dann da beim Reifensponsor vorbeigefahren sind, wenn die da dann die Reifen aufgezogen haben und du dann auch diesen Vergleich hast von Motor 3, Motor 2, Motor 1, auch allein was die Reifen angeht oder durchs zweite Paddock, als dann die Motor 2 sich bereit gemacht hat und die Motor 3, wenn die Motorräder warm laufen lassen, also du stehst da, du kannst die Motorräder anfassen quasi. Das ist wirklich, wenn man die Möglichkeit hat, das sollte man es auf jeden Fall wahrnehmen.
Mhm. Ja, also das ist wirklich, das muss man auch so sagen. Auch für uns beide, wir waren ja auch zum ersten Mal an sich beim Sachsenring. Und muss auch sagen, wenn man sich also jetzt so Videos und Bilder halt vorher anschaut, was wir auch getan haben, dann wirkte das schon wirklich gut und wirklich, ne? Aber vor Ort, wie die Höhenunterschiede der Strecke sind, also der verschiedene Streckenabschnitte besser gesagt, es ist ja auch wirklich eine Achterbahnfahrt, wo die da fahren. Also die Strecke an sich ist auch richtig klasse dort am Sachsenring. Richtig, richtig schön.
Vor allem, das war mir auch sogar nicht bewusst, das haben wir dann erst im Nachhinein so rausgefunden, dass das einfach, dass es nur 3 Rechtskurven gibt. Also das ist schon hardcore.
Ja, das muss ich mir jetzt auch nochmal angucken. Sachsenring Layout. Wo ich das gehört habe, ich gedacht, sag mal, nur 3. Aber
das ist. Und man muss auch sagen, die Organisationen, weil wenn man das Sachsenring sich mal geografisch anguckt, dann liegt er ja da bei Chemnitz, zwischen Chemnitz und Leipzig. Ja. Das Organisatorische war schon wild gut. Also man ist kaum Verkehr, war für so viele Menschen, wenn da 252.000 Menschen übers Wochenende waren, wie gut sich das verlaufen hat, das war schon top organisiert auch.
Auf jeden Fall. Vor allem muss man ja auch sagen, also ja, wie du, ja doch, das hast du eigentlich schon gut rübergebracht. Auch mit dem Parkplatz und allem her ist eigentlich alles okay. Also da hast du eigentlich kaum Probleme gehabt, da irgendwie wegzukommen oder so. Dann sind wir noch gleichzeitig durch das längste Dorf der Welt gefahren, glaube ich. Also, ich habe übrigens noch einen Screenshot auf meinem Handy, ne, weil ich mal geguckt habe, wo das war. Das ist halt irgendwie so wirklich, da ist so eine Straße, die zieht sich halt durch 6-7 Dörfer gleichzeitig irgendwie durch. Deswegen hat sich das so lange angefühlt. Ganz komisch.
Also ich weiß nicht, wer am Sachsenring schon mal war. Ich glaube Lugenau oder so. Das ist gefühlt, wir sind eine halbe Stunde einfach nur durch ein Dorf gefahren mit 50. Es war schon hochgradig witzig.
Ja, ich habe sowas wirklich auch noch nicht erlebt. Also unglaublich.
Ja, wollen wir zum Rennen gehen?
Ja, das können wir sehr gerne tun.
Wollen wir mal mit dem... Moment. Hallo?
Ja, mit was möchtest du anfangen?
Ah, ich bin noch da. Beim Sprint am besten. Beim Sprint. So, mal raus. Hier habe ich ein Sprintergebnis. Da gehen wir erstmal kurz durch. Erster Roche Martin, dann Oliveira, Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, Marc Marquez auf 6, Merrick Vinales 7, Binder, Alex Marquez, Bezzecchi, Miller, Di Centonio, Quarta und dann geht es so weiter nach unten noch die Hondas etc.
Ja.
Also man muss sagen, das war fahrerisch, glaube ich, und dadurch, dass wir jetzt an der Strecke waren, können wir jetzt, glaube ich, beide jetzt nicht so viel zu diesem gesamten Rennverlauf sagen, wie, wo, was, wann passiert ist. Aber was wirklich auffällig war, war, wie eng das ganze Feld eigentlich so zusammen war. Das fällt einem beim Sprint nochmal mehr auf wie beim Rennen, aber wenn die dann da aneinander vorbeiziehen und du siehst mit deinen eigenen Augen, bin pro Runde, wie viel ein Marc Marquez auf seinen Vordermann aufholt zum Beispiel.
Oder
ein Bagnaia auf den Oliveira immer aufgeholt hat. Dann ist er mal eine Runde weg, wo du dir denkst, oh, jetzt baut er ab. Und in der nächsten Runde ist er wieder auf 1-2 Meter dran. Das ist wirklich heftig. Generell kann man sagen, dass natürlich der Sprint eigentlich so gelaufen ist, wie sich das, glaube ich, in Roche Martin vorgestellt hat. Pole gesetzt, Sprint gewonnen und dann auch das spätere Rennen dominiert, auf weiten Strecken. Es war eigentlich alles angerichtet für einen guten Tag von Roche Martin. Genauso wie es dann vor 2 Renntagen die Bagnaia-Show war, als sie in Italien alles gewonnen haben. Und dann hat sich so der Sprint so durchgezogen. Marc Marquez ist, glaube ich, von 13.
Ja, der ist immer von 13 gestartet am Wochenende.
Von 13 auf 6, also das ist schon in einem Sprint Props. He's the King of the Ring. Aber also im Sprint, das ist einfach immer geisteskrank zu sehen, wie weit er sich durchsetzen kann und wie weit vor er fahren kann. Wenn er einfach mal ein gescheites Qualifying hätte, würde er, glaube ich, auch einfach um Siege mitkämpfen. Und ja, das sagen wir ja schon die ganze Saison, aber er kriegt es einfach nicht hin auf die eine Runde. Vor allem, bevor ich es vergesse, du kannst gleich loslegen, dass der Bradl ihm auch noch die Runde im Qualifying versaut.
Ja, ja.
Ich habe das erst im Nachhinein richtig auf Twitter bzw. X gesehen. Gerade Bradl, sein Backup-Fahrer bei Honda, kriegt die Wildcard und geht nicht rechtzeitig aus der Kurve raus. Ach du meine Güte, ich habe gedacht, als ich das gesehen habe, also das ist so direkt, ja, das wie sehr ist, will mal gehopst werden.
Ja, natürlich, vor allem, das zieht sich jetzt halt aber auch bei Marquez in der Saison wirklich durch, dass halt die ja, die Qualifyings halt einfach nicht gut sind, leider. Oder halt, es was passiert, damit es nicht gut ist. Da muss er so oft sich wirklich komplett durchs Feld pflügen, dass er noch eine gute Position dann im Rennen hat. Man will ja nicht ausmalen, was passieren würde, wenn Marquez sich mal auf 2 platzieren würde. Und das nicht machen müsste, ne? Das ist halt nämlich das.
Ja. Ansonsten kann man sagen, weil, glaube ich, auch einer der klügsten Gewinner war, jetzt zum Beispiel vom Sprint zum Rennen, war Morbidelli zeitweise, weil wie der eigentlich so ein bisschen untergegangen ist im Sprint, hat man den gar nicht so wahrgenommen, und wie sehr er dann phasenweise gescheint hat im Rennen, war schon wirklich gut. Genauso Oliveira hat eigentlich, also das ganze Trackhouse-Team war wirklich richtig gut.
Ja, die hatten nämlich, die haben gut Punkte geholt auf jeden Fall. Der Acosta, der ist im Sprint rausgeflogen, gell?
Boah.
Ja? Ja, im Sprint war es. Ja, Sprint ist der 22. Ja, genau, das war im Sprint, wo er das leider weggeworfen hat. Aber jetzt auch
jetzt. Er ist nicht gedNF'd.
Nee, aber der ist ja, also der hat ja sein Bike verloren, aber dann musste er ja wieder draufsteigen und ja. Der hat ja am Sonntag tatsächlich Platz 7 nochmal geholt. Der hat jetzt aber auch in den vergangenen Wochenenden, also wie sage ich denn das, er fährt immer noch wirklich gut, sehr gut, auch für einen Rookie, aber momentan ist er nicht so im Licht von allen, sage ich mal, wie am Anfang der Saison, als er wirklich 5., 6. geworden ist. Jetzt platziert er sich solide in der Top 10, macht sein Ding. Ich glaube doch, dass jetzt nach dem Sachsenring er den Rekord als jüngster Sieger auch nicht mehr holen kann, oder? Ich glaube, das war mit Sachsenring das letzte Rennen, wo er die Chance hatte. Das müsste das, glaube ich, gewesen sein. Schade, schade. Dem hätte ich es wirklich zutrauen, also dem hätte ich zugetraut, dass es vielleicht funktioniert, aber.
Ja, safe. Aber it is what it is.
Ja, da muss so viel zusammenpassen. Da muss so viel zusammenpassen, dass du da einen Sieg holst.
Gerade auf dem Sachsenring.
Ja, natürlich. Und wenn vor allem das Feld noch so eng beisammen ist die ganze Zeit.
Ja, ja. Das ist schon crazy gewesen.
Mhm.
Dann haben wir das Rennen. Also, das Rennen war ja eins von den wildesten. Gut, das sagen wir gefühlt jedes Wochenende. Bis jetzt mal auf Spanien. Aber das war ja wirklich, wirklich ein gutes Rennen. Wir haben von 13 standen einen Marc Marquez, der auf 2 fährt. Wir haben einen Alex Marquez, der das Treppchen holt. Wir haben das erste Mal damit Brüder seit den Akigo, irgendwie so heißen die. Zwei Brüder auf dem Treppchen. Wir haben einen Führenden, der abfliegt mit Jorge Martin. Hochdramatisch eigentlich. Wir haben einen Pecco, der ständig Pressure gehalten hat auf Martin und ihn quasi zu einem Fehler getrieben hat. Wir haben einen Morbidelli, der zwischenzeitlich mal Zweiter war, der beinahe einen Marquez abgeräumt hätte. Zweimal. Also es war wirklich alles dabei bei dem Rennen.
Vor allem muss man sagen, dass dadurch jetzt Bagnaia die WM-Führung übernommen hat, ne? Durch den Fehler von Jorge Martin, der leider sein Bike 3 Runden oder 2 Runden vor Schluss weggeschmissen hat. In der ersten Kurve hat den Scheitel nicht richtig getroffen. Ja, war zu schnell. Dann hat er einfach die Kontrolle verloren, hab die Kurve nicht bekommen. Und dadurch müsste jetzt auch Jorge Martin in der WM, ich denke, du schaust gerade nebenbei.
Korrekt.
Ich glaube, wirklich vorbei sein.
Bagnaia 222 Punkte, Jorge Martin 212 Punkte.
Ja.
Und dann Marc Marquez mit 166.
Ja, und kannst du noch erinnern? Ich glaube, vor, lass mich lügen, 3 Rennen vielleicht, waren es, glaube ich, noch 45 Punkte oder so von Jorge Martin Vorsprung. So schnell geht das.
Auf jeden Fall.
So schnell geht das. Also, und wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass er den Druck von Bagnaia jede Runde, das waren ja, glaube ich, 0,6 Sekunden, und es wurde leicht weniger. Ich glaube, dass das wirklich ausschlaggebend war, dass er den Druck aufgehalten hat die ganze Zeit.
Ich glaube, wenn du dann halt über diese Start- und Ziel bretterst und dann dein Team quasi das Schild raushebt und du siehst dann, dein Hintermann hat wieder 0,1 Sekunde gut gemacht. Das war ja kontinuierlich immer 0,1, die er gesehen hat. Und dann denkst du dir, glaube ich, als Fahrer so, ja, okay, ich push einfach in dem und dem Bereich,
ja, da
kann
genau.
ich noch ein bisschen mehr pushen und dann kann ich diese 0,1 Sekunden halt wettmachen. Aber das sind halt genau diese 0,1 Sekunden, die du eigentlich schon am Limit fährst, die das Motorrad dann überfährst.
Und die haben ja kein, die haben ja keinen Kontakt im Ohr mit ihrem Renningenieur oder so, ne? Nee. Das gibt's ja da nicht, ne?
Okay. Nee, nee.
Okay.
Das ist eigentlich auch, ich finde das eigentlich ganz cool, weil dann hast du noch dieses klassische Schild rausheben halt.
Ja, natürlich. Ja, safe, cool.
Und safe. Ich glaube, das war einfach diese 0,1 Sekunde, die ihm dann mental so zugesetzt hat, dass ihm halt einfach der Fahrfehler unterlaufen wäre. Und ich glaube, Pecco wäre ihm auch beinahe hinterhergefahren. Das war, glaube ich, nett. Es war wirklich knapp, dass der sich auch nicht abgelegt hätte.
Ja, ich weiß, was du meinst, weil das Problem ist ja, man fokussiert sich ja extrem auf den Vordermann und man genau. fährt ja fast gleich dann mäßig ja. so in so Situationen. Das stimmt schon. Da muss man wirklich aufpassen. Man hat es ja vor allem gesehen, zum Beispiel am gleichen Tag, war ja noch in der Formel 1 Silverstone und da war ja genau auch die gleiche Szene. Da ist Russell ja rausgefahren in der ersten Kurve und Hamilton direkt hinterher, weil du halt so unglaublich fokussiert bist, dass du dann einfach die Linie mitfährst. Ja. Das kann halt wirklich passieren. Ja.
Das ist krank und ich glaube, da war man nicht weit davon entfernt. Da nicht, ganz ruhig, Felix, nicht weit davon entfernt.
Boah, dann hätten wir einen Marquez Sieg gesehen. Das ja.
Ja gut, dann wäre das Ding over gewesen für mich. Also wenn ich das noch sehe, wenn der auf der Cressini noch einen Rennsieg holt.
Ich sag dir, es ist spätestens dann in einem Jahr hat er seine Siege.
Ja gut, aber auf der Ducati, dann ist klar, dann ist auch nichts mehr Besonderes. Aber wenn er jetzt auf älteren Biken einen Rennsieg holt, dann geht's ab. Ja, auch ein brutal starkes Rennwochenende von seinem Bruder, vom Alex Marquez. Also wo der auf einmal die Pace hergeholt hat, war wirklich gottlos. Und wie er auch gefightet hat, war heftig. Ansonsten zu den Teams. Eigentlich, was will man euch dazu jetzt sagen? Wie immer. Honda hinten. Yamaha hinten. KTM auch nicht wirklich so aus dem Schwung gekommen. Vor allem
gar nicht.
Mit Miller. Der ist auch finished, würde ich sagen.
Ja, du hattest halt wirklich, wie gesagt, mit Oliveira hattest du halt noch eine Aprilia, aber sonst vorher wirklich Top 5, rein Ducati jetzt an dem Wochenende im Rennen. Stefan Pradl, ja, können wir auch über ihn noch kurz sprechen. Ich meine, wie gesagt, Wildcard. Ich meine, die haben ja, das wusste ich ja auch nicht, ich bin ja noch nicht so lange drin in dem Ganzen, in der ganzen MotoGP-Welt, dass der dann ja sozusagen aber auch eigentlich nur testet,
ja,
wenn er so Rennen fährt und gar nicht normal mitfährt, dann sage ich jetzt mal. Ja, deswegen, klar, natürlich war er dann Letzter halt.
Aber er war Letzter, klar, aber man muss sagen, er hat zwischenzeitlich war er mal, ich glaube sogar auf Platz 17, vor Zarco, vor mir, wo ich mir gedacht habe, also das darf in keiner Welt passieren, Stefan Pradl vor einem mir und einem Zarco ist.
Richtig, ja, das ist wirklich hart.
Also,
du wirst von einem Testfahrer überholt.
Passiert.
Also, das ist wirklich extrem, ja.
Vor allem von einem Testfahrer, der mit Testteilen an dem Moped rumfährt. Also, das ist wirklich, wo ich mir gedacht habe, das darf nicht sein.
Ja, auf jeden Fall.
Genauso, was nicht gehen durfte, war wie, oh Gott, wer war es denn jetzt? Morbidelli bei einer Marquez zum Sturz gebracht hat, zweimal und keine Strafe bekommen hat.
Ja.
Also man muss sich das so vorstellen, ich glaube, das war relativ Mitte des Rennens. Da war Marquez auf 6, glaube ich, und Morbidelli auf 5. Und Marquez überholt ihn und dann schiebt Morbidelli quasi das Motorrad wieder zurück auf die Innenbahn und schiebt ihn quasi so weg. Wo ich mir gedacht habe, so, das geht so nicht. Du kannst dann einfach die Kurve so schneiden und kannst deinem Mann, der innen fährt, einfach so die Linie nehmen. Das wird ja in Formel 1 wahrscheinlich genauso sein. Und dann später hat Morbidelli sich nochmal verschätzt in der Kurve und ist dann einfach back on track gefahren, sag ich mal. Und da war halt auch Marquez und hat dann beinahe wieder abgeräumt. Also das war wirklich, wo ich mir gedacht habe, da hätte die Rennleitung ein bisschen eingreifen müssen, weil das so für mich eine Nummer zu hart war. Also klar, man kann immer diskutieren, dass da die Rennleitung sich ein bisschen einmischen soll oder nicht, aber ja, ich fand es eine Nummer drüber, aber das gab es ja dann häufiger auch dann in der Formel 1 mit Manövern, die
ja, das ist ja normal, wenn du merkst, ich meine, das ist ja aber auch das Schöne, ne? Du weißt, du normalerweise fährst du gerade an einem Platz rum, wo du eigentlich nicht rumfährst, und dann gibst du einfach nochmal alles. Und dann ist es halt mal ein bisschen drüber. Es ist ja jetzt in dem Fall trotzdem noch gut gegangen, zum Glück. Ja. Aber ich meine, es sind halt auch Rennfahrer, ne? Ja. Also, das gehört halt einfach dazu. Und ich finde, das macht ja auch den Sport aus. Wenn alles 100%. Nur glattgelegt wäre und jeder, und der Leitschnelllacher kommt immer vorbei sofort, dann, das ist ja auch langweilig. Wenn du mal jemand hast, der halt mal ein bisschen dagegen geht, solange es ja noch gut geht, kann man das sagen, hopp, das war wirklich ein klasse Duell. Klar, ja. Wenn jetzt es zum Sturz gekommen wäre, dann reden wir was ganz anderem, aber es ist ja noch gut gegangen und ja, ich finde sowas, ja, was ich vor allem cool finde, das muss ich auch mal sagen, im Vergleich jetzt zur Formel 1, wenn da was passiert oder so, du hast ja kaum was mit Strafen oder so. Nee, also ich weiß das hast du fast gar nicht, ne? Also das ist echt cool. In Formel 1 hast du wegen jedem Kack eine Strafe oder eine Verwarnung oder so, hier hast du gar nichts.
Ja, du hast halt eigentlich nur die Track Limits und dann kriegst du halt diese Long Lap Penalty. Aber das ja, ist halt genau. Alles. Und ich finde es halt auch cool, so wie die dann halt ins Ziel kommen, so kommen die halt auch ins Ziel.
Ja,
also
ja.
Klar, wenn dann mit Reifendruck so ein Ding ist, dann okay, dann wirst du halt danach noch versetzt, aber da ist halt nicht dieses plus 10 Sekunden, plus 5 Sekunden, ja. plus 5 Sekunden, plus 10 Sekunden, so wie in der Formel 1, die dann einfach immer draufgeschlagen werden.
Ja, genau.
Also das ist schon ganz cool. Gut gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Man muss mal überlegen, es waren 252.000 Menschen an dem Wochenende vom MotoGP, also bei der MotoGP vom Sachsenring. Das sind mal Zahlen. Alleine am Renntag waren es 98.000. Ist das krank?
Das ist einfach dreimal der volle Signal Iduna Park in Dortmund. Boah, ist das krass. Aber die Stimmung war auch wirklich top. Ich glaube, ich habe wieder mehr Pyros gesehen an der Rennstrecke als im Stadion, aber...
Ja, ja.
Das war wirklich gut.
Dann gab es ja noch mit Keanu Reeves gab es noch einen prominenten Ehregast, ja, der stimmt. An dem Wochenende vor Ort war.
Stimmt. Also auch so wirklich die Stimmung um die Strecke war einfach top.
Ja, das also, ist wirklich cool gewesen.
Viele Polen da, viele Tschechen da, wir haben ein paar Dänen gesehen, Niederländer, also... Mhm. Wieder.
Viele Spanier natürlich. Ist ja logisch. Ja,
das ist logisch. Ja, logisch.
Natürlich.
Ja, also es war wirklich wieder ein Top-Wochenende. Kann man nicht anders sagen. Jetzt ist erstmal Sommerpause. 3 Wochen, glaube ich. Kannst du mal kurz.
Das kann ich machen. Das
nächste ja, Silverstone ist.
Am 4. August.
Ja, gut, dann sind es 3 Wochen. Ja, krass.
Das dauert noch eine Weile, ja.
Da bin ich aber auch mal gespannt, in Silverstone, was das wird. Haben wir ja jetzt, oh Gott, hoffentlich regnet es nicht.
Das ist leider, ja gut, ne? Gott, Gott,
Gott. Vor allem, wir waren dann im Auto gesessen, für zurückzufahren. Und dann haben wir uns noch das Formel-1-Rennen angeguckt, in Silverstone. Ja, gut, aber das ist ja ein Thema für einen anderen Podcast.
Ja, auf jeden Fall. Aber man muss sagen, aber Silverstone ist halt an sich eine richtig, richtig geile Rennstrecke. Also das ist eine der besten Strecken auf der Welt, wirklich. Jetzt als Rennen gesehen. Ich bin mal gespannt, wie es dann bei der MotoGP abläuft. Du hast ja gemeint, dass die dann anderes Layout fahren, aber, ne? Und nicht das ganz große Layout.
Mhm. Die kürzen irgendwo ab und fahren dann links, oder in dem Fall in der Fahrtrichtung rechts rum. Okay. Vielleicht finde ich das jetzt auch gerade noch raus, da irgendwie Circuit Info.
Ja, ich bin auch mal am Schauen. Aber wenn ich mir das angucke, muss ich dich leider enttäuschen, ne? Also für mich.
Tatsache, die fahren den normalen Track. 5,9 Kilometer.
Ja, die fahren normal, guck. Easy.
Boah, Junge. Hey, wie viele Runden fahren die dann bloß? Ja, 20 Runden bloß.
Krass. Und dann hast du im Sprint nur 10.
Ja. Oder weniger. Okay, krass.
Okay, krass.
Gott.
Muss ich sagen, finde ich jetzt für den Fan an der Strecke ein bisschen blöd. Wenn du jetzt ja, dann die nur 20 Mal siehst, ist schon echt blöd, bin ich ehrlich.
Ja, ist auch so.
Also ich verstehe schon, klar, die Strecke ist lang, aber das ist halt trotzdem, ja.
Vor allem, weiß ich nicht, so ich denke, wenn ich so ein Motorradfahrer bin, auf dem Niveau, dann hast du ja auch bestimmt, sag ich mal, so 1-2 Kurven, wo du sagst, so boah, da bin ich richtig gut, da überhole ich jetzt jemanden. Und wenn du halt nur 20 Mal an der Kurve vorbeifährst, ist es halt für dich schlechter, wie wenn du halt 26 Mal an der Kurve vorbeifährst.
Ja, natürlich, das auf jeden Fall. Aber gut, bei Silverstone hast du halt so viele Möglichkeiten zu überholen. Es sind so viele Geraden, also ich glaube, ja. Ah, und was mir auffällt, stimmt, die MotoGP fährt in Silverstone von der Start-Ziel woanders los.
Auf der kleinen Gegengeraden, ne?
Ja, genau. Bei Cops Corner. Alten
Boxengasse,
ja, genau, da fahren die los.
Ist aber auch lässig eigentlich. Aber ich glaube, das wird ein langweiliges Rennen. Muss ich jetzt leider mal so die Bombe platzen lassen, weil ich glaube, dass die Geschwindigkeit, also die Highspeed-Monster wie die Ducati, wird da alles vom Platz fegen.
Das kann passieren, ja.
Weil du hast, das ist eine schnelle Strecke. Da hat das alte Ducati-Bike keine Chance. Da hat die Aprilia keine Chance. Da hat, also glaube ich, jetzt für Honda und Yamaha brauchen wir gar nicht anfangen.
Das könnte wirklich passieren, ja, tatsächlich.
Also das ist wirklich, wirklich schwierig. Ja gut, Goodie.
Müssen wir jetzt mal schauen. Jetzt haben wir 3 Wochen Pause. Gut, jetzt haben wir hier noch aufgenommen. Nochmal einen schönen Podcast, ne? Wir wurden ja auch bei Instagram schon angesprochen, weil eine neue Folge kommt, ja. Aber es ist wirklich schon länger her, ne, dass eine kam.
Ja, ja, du warst schon. Ja dann noch in Österreich. Und dann.
Ja, genau. Ich war noch in Österreich bei der Formel 1 und wir hatten halt einfach viel zu tun. Wann waren die letzte? Am 4. Juni. Oha, 5 Wochen. So lange. Krass, okay. So lange habe ich es jetzt auch nicht gedacht.
Mein Lieber. Ja, gut, das war mit Jello, ne?
Ja, Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ziehen wir jetzt wieder ein bisschen mehr durch. Vielleicht kommen jetzt eine Sommerpause.
Incredible.
Ja, vielleicht kommen ja jetzt noch mal ein paar News und so raus. Da kann man ja noch ein paar Sachen machen, bestimmt. In der Sommerpause, dass man sich bestimmt noch 1-2 Mal hört, auf jeden Fall. In den 3 Wochen.
Wenn nicht, könnt ihr auf jeden Fall mal den Hotlap Instagram-Account abchecken. So sieht's aus. Weil der Formel 1 immer up to date gehalten.
Ja, und theoretisch auch mal über die MotoGP. Das kann man ja auch machen. Ja, genau. Dann würde ich sagen, war's das. Wir können jedem empfehlen, wenn ihr natürlich an Tickets kommt, geht ins Paddock. Wirklich, das ist unglaublich. Das war das erste Mal, dass wir das erleben dürften. Und das ist natürlich unglaublich. Unglaublich. Ist wirklich ein so anderes Erlebnis, als auf einer Tribüne zu sitzen. Es ist echt abnormal. Das muss ich einfach so deutlich sagen.
Das stimmt, das stimmt.
Ja.
Alles gut. Dann würde ich sagen,
haben wir's?
Hau mal rein.
Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ich glaube, ja, Hunde haben Humor.
Das sagt Sängerin, Moderatorin, Model und Influencerin Steffi Landerer, besser bekannt als Steffi Metal. Und die hat auch Humor. Und das weiß sie in der neuen Iswas-Dog-Folge nach, wenn sie über ihre persönlichen Hundstage mit ihrer Hündin Sheila spricht. Und sie gibt zusätzlich Tipps für ein langes Hundeleben. Also hört unbedingt rein in die neue Folge von Iswas-Dog. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.